Du kommst gerade aus Barcelona hier nach Deutschland. Bevor wir jetzt inhaltlich über die aktuellen Geschehnisse sprechen, wie wird denn deiner Meinung nach hierzulande dieser Konflikt in Katalonien dargestellt? Wie wird dort berichtet?
Ja, ziemlich verzerrt und mit wenig Verständnis für das, was da eigentlich passiert. Man bezieht da immer so eine merkwürdige Position, quasi, gegen Nationalismus der Katalanen, und merkt da in der ganzen Debatte nicht, dass man ja da gleichzeitig an der Frage des Nationalismus nie vorbeikommt, indem man natürlich dann Stellung bezieht für einen spanischen Nationalismus. Und der ist ja in seiner Aggressivität sehr bekannt. Auch schon hat sich ja dann sehr stark geäußert 1936 in dem Putsch, der sich ja dann auch, damals haben wir die Katalanen und die Basken ja noch die Spanische Republik verteidigt. Und das sind ja heute diese Leute, die damals, deren Vorfahren damals geputscht haben, deren Partei von den einem Minister der Diktatur gegründet wurde, die heute in Katalonien ja so vorgehen. Also wir haben es da schon mit einer, es ist natürlich immer schief, so Vergleiche zu machen, aber wir haben es schon mit einer ähnlichen, historischen, vergleichbaren Situation zu tun, weil im Prinzip geht es um damals halt Antifaschismus gegen die Diktatur, gegen die faschistische Putschdiktatur, und heute haben wir im Prinzip Demokratiebewegung gegen eine Monarchie, die vom Diktator eingesetzt wurde.
Kommen wir zurück ins Hier und Jetzt. Am Freitag wurde ja eben die katalanische Regierung abgesetzt. Zwei Präsidenten wurden schon inhaftiert. Manchen wird Aufruhr, manchen sogar Rebellion vorgeworfen. Das kann bis zu 30 Jahren Haft mit sich ziehen. Außerdem wird diese Regierung nun von Madrid aus gelenkt. Dies ermöglicht der Artikel 155. Wo bleibt denn nun der große Aufschrei aus der Zivilbevölkerung oder der Aufstand gegen diese Maßnahmen?
Der Aufstand, der wird sicher nicht so stattfinden, wie in diesem ganzen Vorgang eigentlich nichts so stattgefunden hat, wie man sich so eine Art Revolution, ist es ja, mit der wir da zu tun haben, sich eigentlich vorstellt. Das ist wie so, man könnte vielleicht sagen, es gibt ja dieses Buch von diesem Franzosen, der unsichtbare Aufstand, und ähnlich kann man das im Prinzip begleichen. Das ist nicht so, dass jetzt die Katalanen da heute zu Hunderttausenden auf die Straßen gehen würden und jetzt zum Beispiel die Ministerien besetzen, die ja vielleicht heute, das weiß man halt nicht so, was Spanien bis jetzt tut, weil bis jetzt sind das ja auch aus Spanien alles nur Verlautbarungen, dass man eine Regierung abgesetzt hat. Also ich meine, der Regierungschef Puigdemont, der hat seine Regierungsgeschäfte bisher ganz normal weitergeführt. Genauso sieht das in den gesamten Ministerien aus. Das Einzige, was passiert ist, ist im Prinzip, dass der Polizeichef, also der Chef der Mossos de Esquadra, der wurde abgelöst durch seinen Vize. Und das wurde damit begründet, dass der ja auch ein Strafverfahren laufen hat wegen angeblichem Aufruhr, weil die Mossos de Esquadra bei dem Referendum am 1. Oktober nicht ausreichend die Guardia Civil bei ihrer paramilitärischen Gewalt unterstützt haben. Und das ist im Prinzip alles, was bisher passiert ist. Und die Katalanen, die werden dann auf die Gegebenheiten, die da kommen, entsprechend reagieren. Wir hatten das ja zum Beispiel am 3. Oktober, als am 1. Oktober bei dem Referendum von den spanischen Sicherheitskräften massive Gewalt eingesetzt wurde, also auch mit verbotenen Gummigeschossen in die friedlich wählenden Menschen geschossen wurde. Dann gab es am 3. Oktober den Generalstreik. Die waren immer auf so einer Ebene von Reaktion und gleichzeitig versuchen, also agieren und dann gleichzeitig versuchen, ihre Strukturen aufzubauen. Also es werden da Parallelstrukturen jetzt aufgebaut, weil ja relativ klar ist, also wie Spanien handelt, weiß man immer. Spanien kennt eigentlich nichts anderes als Dialogunbereitschaft, Dialogverweigerung und dann Repression. Das weiß man. Und von daher haben sich die verschiedenen Regierungsvertreter, die Minister und so weiter, die haben sich auf diese Repression eingestellt, und es ist relativ klar, dass langfristig natürlich auch das Parlament ist aufgelöst, offiziell. Man wird da als Parlament so nicht mehr zusammentreten können, also muss man eine andere Ebene schaffen, um quasi so diese Abnutzungsstrategie des spanischen Staates umzusetzen. Also es gibt zum Beispiel jetzt schon so eine Struktur, die heißt ICAT. Da haben sich 4000 gewählte Vertreter, also Stadtverordnete, Bürgermeister, Europaparlamentarier, Parlamentarier aus, die für die Unabhängigkeitsbewegung im spanischen Parlament sitzen, zusammengefunden. Und diese ICAT wird in dem Fall, wenn die Regierung jetzt, wie erwartet, irgendwann mal festgenommen wird oder verhaftet wird, wird diese ICAT als gewählte Vertreter der Bevölkerung quasi die Regierungsgeschäfte übernehmen und jetzt diesen konstituierenden Prozess auf den Weg bringen. Es geht ja jetzt darum, in den nächsten 6 Monaten einen Prozess auf die Beine zu stellen, in der möglichst viele Menschen eingebunden werden, um eine Verfassung zu kreieren, um dann auch diesen Staat, diesen neuen, mit einer Verfassung abzusichern und dann darüber wieder ein Referendum abzuhalten. Und in diese Richtung gehen eher diese scheinbar unsichtbare Revolution, indem man halt sagt, wir gehen produktiv vor und wir lassen uns nicht auf eine Konfrontation mit diesem Staat ein und schon gar nicht auf eine gewalttätige Konfrontation, weil wenn er schafft, die uns aufzuzwingen, dann hat er gewonnen.
Aber und genau wie schätzt du das ein? Also zum einen wird die Unabhängigkeit erklärt, es wird so weiter regiert, mehr oder weniger, oder der Anschein aufhalten, es würde einfach alles normal weitergehen. Zum anderen planen nun Leute schon für dieses neue Referendum am 21. Dezember.
Das ist kein Referendum, das sind Wahlen sein, die Spanien jetzt in Katalonien durchführen will. Da wird sich zeigen, wie die das machen wollen.
Aber ist das nicht irgendwie ein zweiseitiges Schwert, wenn man zum einen eben die Unabhängigkeit erklärt und dann zum anderen aber das, was von der spanischen Regierung implementiert wird, nämlich diese Neuwahlen, einhält?
Ja, wer hält denn die ein? Wer sagt denn, dass die, das ist ja das, was Spanien behauptet, dass sie das tun. Die 700 Bürgermeister für die Unabhängigkeit, die haben schon erklärt, dass sie an dieser Geschichte nicht mitmachen werden. Und wenn die Bürgermeister, und das ist ein zentrales Problem, was Spanien hat, wenn die Bürgermeister da nicht mitmachen und nicht die Wahllokale zur Verfügung stellen, wie am Referendum, dann werden wir eine umgekehrte Situation sehen, des zivilen Ungehorsams, dass Spanien versuchen muss, ohne irgendwelche Strukturen in dem Land eine Wahl durchzuführen. Ich bin wirklich gespannt, wie die das tun wollen. Mhm. Die haben es nicht geschafft, am 1. Oktober ein Referendum zu verhindern und jetzt wollen die in Katalonien gegen die Mehrheit eine Wahl durchführen. Da darf man wirklich gespannt sein, wie das funktionieren soll. Zumal ist ja auch zu erwarten, dass zu diesen Wahlen, also weißt du, wenn man Parteivertreter und Politiker wegen Aufruhr und Rebellion anklagt, das sagt sogar die spanischen Gesetze, dass dafür eine gewalttätige öffentliche Erhebung nötig ist, dann ist ja auch zu erwarten, dass diese Parteien, die dahinter stehen, vermutlich verbieten werden, zumindest einige, und in keinem Fall damit irgendwelchen sauberen und fairen Wahlen zu tun haben. Und nur so ist ja auch zu erklären, dass da diese spanischen Rechtsparteien behaupten, dass sie die Unabhängigkeitsbewegung an den Urnen schlagen wollen. Das geht nur, wenn man da die Parteien verbietet, die für die Unabhängigkeitsbewegung stehen.
Okay, bevor wir jetzt weiter auf die rechten Stimmen in Spanien eingehen, vielleicht noch kurz ein Blick ins Ausland. Theresa May möchte zum Beispiel die Unabhängigkeitserklärung nicht als legal annehmen, weil sie eben nach der spanischen Verfassung illegal sei. Dagegen tun aber andere Länder wie zum Beispiel Belgien oder eigentlich nur Belgien politisches Asyl für katalanische PolitikerInnen anbieten. Wie schätzt du diese Reaktionen aus dem Ausland ein?
Naja, das ist erstmal zu erwarten, dass kein europäischer Staat, wobei der weitestgehende Vorgang ist, soweit ich weiß, jetzt gerade in Finnland, da hat eine finnische Ministerin angekündigt, sie will einen Antrag ins Parlament einbringen, dass das finnische Parlament über die Anerkennung Kataloniens abstimmt. Das ist bisher so, soweit ich weiß, der weitestgehende Vorgang. Der nächste, wie du schon gesagt hast, mit Belgien, dass Belgien jetzt nicht gerade die Anerkennung debattiert, aber schon mal anbietet, dass die Leute, die da jetzt in Spanien verfolgt werden, also Politiker, weil sie Politik gemacht haben, dass die in Belgien durchaus politisches Asyl beantragen können. Und da ist Belgien ja auch glaubwürdig, weil Belgien eines der wenigen Länder ist in Europa, das einem diesen europäischen Haftbefehl, den es ja dann geben wird, schon mehrfach gegenüber Spanien nicht erfüllt, weil zu Spanien ja auch immer wieder wegen Folter verurteilt wird, und deswegen tun die Belgier zum Beispiel zum Teil Basken nicht an Spanien ausliefern. Und von daher ist das so ein Vorschlag, und das sind schon mal so die ersten Risse, die sich so auftun in der europäischen Ebene. Dass erstmal die Staaten, die anderen Staaten da unterstützen, ist eigentlich relativ klar. Und das ist, ich denke, das war auch den Katalanen klar, dass es kein Zuckerschlecken wird. Und das wird ein langer und steiler Weg, sagen die auch, da, bis man diese Republik wirklich umgesetzt kriegt. Die glauben, dass das funktioniert. Man wird sehen, was sie da alles auf dem Weg schaffen. Weil ich glaube, bisher hat ja auch keiner geschafft, dass sie jemals so weit kommen und es tatsächlich schaffen, auch nur die Unabhängigkeit zu erklären. Das haben sie geschafft. Jetzt wird man schauen, wie sie weiter daran arbeiten, um diese Geschichte auch umzusetzen.
Weitgehend in den Medien hierzulande nicht dargestellt ist ja zum Beispiel die Gewalt von Neonazis im Zusammenhang mit der Unabhängigkeitserklärung. Was kannst du uns denn dazu erzählen?
Naja, das ist ja auch nichts Neues. Also man muss sich ja immer nur anschauen, was bei diesen Demonstrationen von diesen Unionisten, wie sie sich nennen, die dann zu Hunderttausenden zum Teil, gestern waren es so ungefähr 300.000 in Barcelona unterwegs, aus ganz Spanien angekarrt sind. Darunter finden sich ja, das muss man sich echt so vorstellen, wenn spanische Sozialisten mit Phalangisten und Neonazis zusammen da demonstrieren für die Einheit Spaniens gegen die Katalanen, müsste man sich ungefähr hier so vorstellen, als würde die AfD und die NPD da zusammen mit den Sozialdemokraten da gegen Bayern oder so auf die Straße gehen. Also es ist schon ziemlich gruselig und diese Leute, die sind für ihre Gewalt halt bekannt, sie haben immer wieder beispielsweise am letzten Freitag haben sie dann das Radio Catalunya angegriffen. Gestern wurden auch wieder Journalisten angegriffen. Es wurden Einwanderer verprügelt von denen. Alle, die sich irgendwie zu erkennen gaben, dass sie da möglicherweise Sympathien für die Unabhängigkeitsbewegung haben, wurden angegriffen. Es gab ein paar Verletzte. Das ist alles nichts neu. Die zeigen das auch sehr offen. Also die treten da mit dem Hitlergruß auf, haben dann zum Teil tätowierte Hakenkreuze auf ihren Körpern und so. Es ist ganz klar, welche Leute das sind und wo sich auch so ein bisschen abzeichnet, mit welchem Konflikt man es hier auch zu tun hat. Da sind sehr viele, also und das sind wirklich ganz ranzige Nationalisten der übelsten Art, mit denen man da zu tun hat. Und das sollte man, wenn man den Konflikt mit Katalonien sich anguckt, sollte man nicht vergessen, mit wem man da sich zusammen in ein Boot setzt.